Der Londoner Charivari Punch ist eine kleine Zeitung, welche wöchentlich einmal erscheint und in kurzen Artikeln, Versen und Karikaturen die politischen und sozialen Zustände des Inlandes und des Auslandes ebenso lustig und humoristisch behandelt, wie sich die große Londoner Zeitung The Times in ernster und gewichtiger Weise darüber ausspricht. Ich erwähne hier die Times, weil sie bei der Diskussion der wichtigsten Sachen gewissermaßen mit Punch Hand in Hand geht. Was man während der Woche in den immensen Kolonnen der Times entwickelt fand, dasselbe Urteil, was diese Zeitung in seriösen Artikeln zum Besten gibt, das findet man am Samstag in Punch zu kurzen, höchst witzigen Aufsätzen zusammengedrängt. Beide Blätter sind liberal, wenn man so sagen darf. Sie sind die hervorragendsten Organe der liberalen Bourgeoisie. Sie verfechten die Interessen der Mittelklasse, indem sie die Aristokratie als etwas Althergebrachtes noch mit einigem Respekt, mit einiger Höflichkeit behandeln und sich auf der anderen Seite der Interessen des Proletariats, soweit es zum Beispiel die Abschaffung des jetzigen englischen Armenwesens oder die zum Besten Irlands zu ergreifenden Maßregeln angeht, in einer solchen Weise annehmen, dass man sie geradezu philanthropisch nennen muss. Diese liberal-philanthropische Richtung, welche sich bei der Times in den umfassendsten Nachrichten aus allen Teilen der Welt und in lebendigen, manchmal ausgezeichnet geschriebenen Ressentiments kundgibt und die bei Punch in den ergötzlichsten Humoresken und Sarkasmen zum Vorschein kommt, ist auch die Richtung eines großen Teiles der englischen Bourgeoisie. Die Times und Punch spiegeln die öffentliche Meinung, das heißt die Meinung der Bourgeoisie, am treuesten wieder und werden deswegen auch am meisten gelesen. Jeder, der sich während der Woche mit der Times herumschlug, nimmt auch gewöhnlich am Sonntag den Punch in die Hand, um sich von letzterem Blatte das noch einmal kurzweilig lustig vorkauen zu lassen, was ihm erstere Zeitung durch ihre Riesenartikel oft nur gar zu ernst und zu langweilig machte. Unglücklich der, welcher diese beiden Blätter zu seinen Feinden hat. Während ihm die Times mit Kanonenkugeln beschießt, sticht ihn Punch mit 1000 Nadeln. Während ihn die Times mit ernsten Argumenten niederschmettert, macht nun Punch seine Niederlage erst recht vollständig, indem er ihn noch zu guter Letzt mit Witz und Spott überschüttet. Wie ein riesiger Boxer fällt die Times ihren Gegner an. Wie ein Wespe nistet sich Punch in seine Locken und verwundet ihn ein zweites Mal, wenn er am wenigsten daran denkt. Wie gesagt, bewegen sich beide Blätter nur innerhalb der Schranken der Bourgeoisie. Sie lassen der Aristokratie alle Ehre, solange es der Bourgeoisie nichts kostet. Und sie greifen dieselbe an, sobald dies im Interesse der Bourgeoisie ist. Sie sind philanthropisch den Arbeiterklassen gegenüber, wie man gut gegen einen ruhigen, armen Domestiken sein kann. Sie werden aber brutal, sobald dieser Domestike etwas verlangt, worauf er zwar ein menschliches Recht hat, was ihm aber die heutige Gesellschaft verweigert. Der Name Punch ist dem englischen Volke seit undenklicher Zeit bekannt. Punch ist nämlich in den Straßen und Kneipen der Held des Marionettenspiels, der Mann mit dem Buckel und der großen roten Nase, der sich gern mit seiner Frau und mit dem Polizeidiener prügelt, der aber gewöhnlich mit seinem Hunde die zärtlichste Freundschaft geschlossen hat. Noch jetzt sieht man ihn bei Jahrmärkten und Volksfesten in seiner Bude oft vorüberziehen. Er ergötzt dann die kleinen Kinder durch Gesang und Spiel. Punch, die kleine wöchentliche Zeitung, ergötzt die großen Kinder. Auf dem Titelblatte ist er jedes Mal in seiner ganzen Glorie abgebildet. Er scheint eben von einer Reise durchs Land zurückgekehrt zu sein, wo er vieles sah und vieles hörte. Jetzt sitzt er daheim in dem Lehnstuhl, den Zeigefinger der linken Hand an die große Nase legend, in der rechten die Feder um seine Erlebnisse zu Papier zu bringen. Gegenüber thront der treue Hund in Hut und Hemd krause auf dem Stoß der bereits vollendeten Bände. Rings um die beiden herum tummeln sich allegorisch Figuren im tollsten Gemisch in den verzweifeltsten Positionen. Die tätigsten Mitarbeiter an Punch sind Douglas Jerrold und Gilbert Beckett. Die schönsten Illustrationen sind gewöhnlich von Leach. Es würde zu weitläufig sein, auf die verschiedenen Artikel dieses höchst interessanten und in England höchst einflussreichen Blattes einzugehen. The Story of a Feather und Mrs. Caudle's Curtain Lectures von Jerrold. The Comic Blackstone von Beckett. Und ähnliche Sachen, welche nach und nach abgedruckt wurden und später wieder mit Illustrationen von Leach und George Cruikshank gesammelt erschienen, sind in England noch in jedermanns Gedächtnis. Wer dazu verurteilt war, in England längere Zeit zu verweilen, wird an jenen traurigen großbritannischen Sonntagnachmittagen, wo aller Spaß der Welt ein Ende hat, in Punch stets einen heiteren Freund gefunden haben, mit dem man an der Seite eines flammenden Kamins manche angenehme Stunde verbrachte. Punch ist auch deswegen noch zu empfehlen, weil seine Karikaturen fast durchgängig rein politisch sind, so dass man in späteren Jahren nur die verschiedenen Blätter durchzugehen hat, um sich der Hauptereignisse der Vergangenheit ebenso rasch als angenehm zu erinnern. Der stämmige Sir Robert Peel, der kleine Lord John Russell, der alte Wellington mit seinem geistreichen Antlitz, Sir James Graham, der berüchtigte Mann, Colonel Sibthorpe, der komische Eisenfresser, Lord Brougham in karierter Hose mit großer Kartoffelnase und Disraeli, der fantastische Jungengländer. Sie kehren stets in verschiedenen Stellungen wieder, je nachdem sie sich gut oder schlecht herausgebissen haben. Auf den Lord Brougham hat Punch einen langjährigen Ingrimm. Der edle Lord war nämlich einst so unvorsichtig, sich über eine Nummer, in der er im höchsten Grade in Wort und Bild verhöhnt wurde, sehr zu erzürnen und den armen Punch öffentlich anzugreifen. Natürlich half ihm dies nichts. Seine Lordschaft wurde mit Glanz zurückgeschlagen. Seitdem ist es aber nun auch mit aller Freundschaft vorbei. Bald erscheint der edle Lord als Schuljunge, bald als Esel, bald als Eber, bald als Sau. Kurz, wenn jeder schon zu schlecht ist, dass man noch einmal einen Witz über ihn reißen könnte, da ist Henry Lord Brougham noch immer gut genug, um aufs Neue lächerlich gemacht zu werden. Ebenso gern, wie ich seinerzeit in London den lustigen Punch las, ebenso oft besuchte ich auch einen Ort genannt Garrick's Head. Ein Wirtshaus, in dem eine Gesellschaft verdorbener Advokaten zusammenkam, um in langen Talaren und gewaltigen Perücken die oft nur zu ernste Jury in der amüsantesten Weise zu imitieren. Mehrere Mitglieder verkleideten sich gewöhnlich in Droschkenkutscher, in Frauenzimmer oder Polizeidiener und erschienen dann vor den gestrengen Richtern im Verhör. Richter, Geschworene und Zuhörer saßen bei diesen Verhandlungen mit einem Glas Grog und mit brennenden Zigarren sehr andächtig auf den Bänken. Zum Gegenstande der Diskussion nahm man gewöhnlich Tagesgeschichten, die natürlich oft nur gar zu zweideutig waren. Aller Londoner Witz schien sich aber damals in diese Versammlung geflüchtet zu haben. Rechts und links sprudelte es von Humor, und die ernsten Briten, von denen man kaum geglaubt hätte, dass sie je einmal in ein schallendes Gelächter ausbrechen könnten, sie rasten da nicht selten auf ihren Bänken umher, als wären sie leibhaftige Wiener. War das Verhör beschlossen und hatten sich die Ankläger und Verteidiger weidlich miteinander herumgezankt, da sprach man den unglückseligen Angeklagten natürlich jedes Mal frei. Und die Szene änderte sich dann plötzlich, aus einem Gerichtshof in den Tanzboden eines Château Rouge oder eines Jardin Mabille, auf dem sich die schönsten Grisetten und Loretten Londons in großer Menge einstellten. Es gelingt den Engländern aber nie, dergleichen Reunions mit jenem Geschmack und mit jener hohen Grazie zu arrangieren, welche den Leuten an der Seine eigen ist. Eine Königin Pomare würde man auch vergebens in ganz London suchen. Statt aller Musik hat man bei solchen Gelegenheiten nur das herzzerreißende Geklimper eines alten Pianos, das gewöhnlich von einem alten Musiklehrer oder von sonst einem herabgekommenen Künstler in der entsetzlichsten Weise gerührt wird. Freundliche Weiber nahen bisweilen dem alten Musikanten mit einem Glase Brandy, um ihn für fernere Kompositionen zu stärken. Trotz vieler Ausgelassenheiten behalten diese Vergnügungen stets etwas Melancholisches. Man knöpft unwillkürlich den Rock zu und fühlt nach seiner Brieftasche. An Orten der Heiterung fehlt es indes in London durchaus nicht. Auch nicht an solchen, die von den unbemittelten Volksklassen besucht werden können. Die kleinen Theater geben für sehr wenig Geld jeden Abend, sonntags ausgenommen, eine Menge Stücke, unter denen man fortwährend die Dramen Shakespeares figurieren sieht. Es macht einen komischen Eindruck, wenn man den Hamlet oder Othello auf diesen kleinen Bühnen sieht. Mögen diese Sachen aber auch noch so schlecht gegeben werden, die Zuhörer lachen und weinen, wenn sie die Worte ihres größesten Geistes hören. Der Dichter verfehlt seine Wirkung fast nie. Ich muss immer an die kleine Anekdote denken, welche man von einem englischen Matrosen erzählt. Der arme Junge war mehrere Jahre lang auf der See gewesen. Da geriet er nach London und ging am Abend in ein kleines Theater am Strand, um den Othello zu sehen. Er ist sehr aufmerksam und wendet den ganzen Abend keinen Blick von der Bühne. Als Othello aber seine Desdemona ersticht, da dreht er sich erschrocken um und ruft seinen Kameraden zu: "The stupid black devil to kill such a nice woman!" Jedenfalls hatte der gute Junge doch genug Illusionen für seinen Penny gehabt. Mit der Ankunft in England wird jeder Fremde, wenn er es früher noch nicht war, doch gewiss dann mehr oder weniger ein Politiker. Er sieht, dass die Leute stets an den Straßenecken stehen bleiben, um auf den Plakaten nachzuforschen, wo am Abend ein Meeting gehalten wird, wo man sich einer politischen Demonstration wegen zu versammeln gedenkt. Er sieht zur festgesetzten Stunde jung und alt in aller Eile den Ort dieser Zusammenkünfte aufsuchen und den Worten der Redner mit so großer Aufmerksamkeit zuhören, als handelte es sich stets um die wichtigsten Interessen. Und er sieht endlich Tag für Tag die halbe Welt in den Zeitungen vertieft. Er sieht, wie man die riesigen Kolonnen einer Times, eines Morning Chronicle, mit wahrhaft bewunderungswürdiger Ausdauer durchstudiert. Und unwillkürlich nimmt er zuletzt selbst ein Blatt in die Hand und fängt an zu lesen. Da ist es um ihn geschehen. Er erfährt, dass etwa Sir Robert Peel am Ruder des Staates sitzt, dass der kleine Lord John Russell aber schon alle seine Genossen um sich sammelt, um den Gegner zu verdrängen. Er sieht, was die Free Traders in ihren Meetings sagten und die Irländer in der Conciliation Hall. Und ohne dass er es weiß, wird er bald mit dem Stand der Parteien bekannt. Wenige Wochen vergehen, da hat er sich eine Meinung gebildet. Und ist ein halbes Jahr herum, da sitzt er auch schon mit befreundeten Bretonen in der Bar eines Hotels, um über Korn- und Zuckerzölle gerade so verwegen mitzusprechen, als wenn er diese Sachen schon in Quarta auf der Schule der Heimat von hinten und von vorne kennengelernt hätte. Mir ging es wenigstens so. Kommt nun gar die Zeit der Parlamentseröffnung heran, beginnen im Hause der Commons jene kolossalen Reden, zu deren aufmerksamem Studium man eigentlich ganze Tage nötig hätte, Da wird es einem förmlich unheimlich zumute, wenn man nichts von dem weiß, was in der Welt vorgeht. In Wirtshäusern, in Clubs, in Lesezimmern fallen die Menschen wie Wölfe über die zuletzt erschienenen Blätter her. Und gibt es zu wenige Zeitungen für die anwesenden Leute, da liest der eine den anderen vor. Und ist man mit dem Lesen fertig, da beginnt die Diskussion. Und was die edlen Lords und die würdigen Commons am Abend vorher bis auf die Hefe durchdiskurierten, das läuft jetzt noch einmal durch die Debatte von tausend und abertausend Familien und Gesellschaftskreisen. Und wie ein abgeschiedenes Wesen sitzt man da, wenn man von allem nichts versteht und über nichts mitreden kann. Gerade wie es einem aber in dem Treiben der Straßen ging, wo man eben nichts verloren und nichts zu tun hatte, wo man aber dennoch vom Strome fortgerissen zuletzt ganz so rannte und lief wie alle die emsigen Kommis, Makler und Handelsherren, ganz so, als ob man auch in Zeit von 2 Minuten auf der Börse 500.000 verdienen könnte, wenn man nur zur rechten Zeit ankäme. In derselben Weise wird man auch zuletzt von dem Treiben der Politiker fortgezogen. Man kann schon bald nicht mehr ruhig nach Bett gehen, wenn man nicht vorher das letzt erschienene Blatt gelesen hat. Man interessiert sich für den Kampf eines fremden Volkes mehr wie für alle die stille Gemütlichkeit der Heimat. Manchen meiner teuren Landsleute habe ich freilich angetroffen, der sich in England ebenso wenig um die Politik bekümmerte wie Weiland zu Hause in der Heimat. Aber das waren auch eben nur schöne deutsche Ausnahmen. Große Kerle, die sich in London noch abends auf ihre Stuben verkriechen konnten, um Grimms Kinder- und Hausmärchen zu lesen.